Das muss man einfach mal für sich herausfinden. Und das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Sachen, wenn wir über Daten und Entscheidungen treffen. Wie, in welcher Regelmäßigkeit erfasse ich sie? Sicher nicht jeden Tag, außer vielleicht Miststunden. Und wie oft schaue ich sie mir wirklich an? Und sind dann die Leute, die Entscheidungen treffen, auch wirklich regelmäßig verfügbar? Wie gesagt, regelmäßig gut. Die Ausnahme kommt dann eh.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
Einen wunderschönen guten Tag zu unserer heutigen Episode im Rahmen unseres Projektmanagement-Podcasts. Mein Name ist Johann Strasser und ich habe heute den Jochen Geisser dabei, arbeitet bei Planta und wir werden uns heute das Thema datengetriebene Entscheidungen zu Gemüte führen. Jochen, dein Take.
Ja, vielen Dank, Hans. Vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jochen Geisser, ich bin bei Planta Vertriebsleiter und verantwortlich für den Bereich Key Account Management und auch für den Bereich allgemein, was so Projektmanagement betrifft. Bin da viel unterwegs, auch auf Messen, Kongressen, darf da manchmal auch teilweise Vorträge halten. Und deshalb freue ich mich heute auf das Gespräch mit dir zu diesem ja interessanten und ich glaube ganz aktuellen Thema, ja, datengetriebene Entscheidungen. Wie kommen wir zu unseren Entscheidungen? Warum brauchen wir denn Entscheidungen? Das ist ein Thema, das immer wichtiger wird in der aktuellen Projektwelt.
Genau, zwei Produkthersteller reden über Daten. Was sonst?
Besser wie eine Werbeveranstaltung zu machen.
Genau, wir wollen versprochen, wir werden kein einziges Feature nennen, sondern nur Dinge, die sinnvoll sind. Und apropos, Tools, genau, People, Process, Tools. Also Tools, ja, da sind die Daten dann drinnen, aber People und Processes werden wir auch brauchen. Also Leute geben ja Daten in Tools ein oder lassen die dann auswerten, damit Leute auch Entscheidungen treffen können. Das ist ja der wesentliche Punkt. Wir sammeln die Daten ja nicht, weil, keine Ahnung, die Festplattenpreise immer günstiger werden wir einfach so viel davon haben wollen, damit es halt voll ist. Nein, wir wollen ja was raus haben. Und das ist die Frage, was tue ich denn mit dem, was ich raus habe? Naja, ich hätte gesagt, der dritte im Bunde Prozesse wäre dann noch ein ganz wichtiger Teil, oder? Also wann mache ich das überhaupt? Wann tue ich die Sachen rein? Also wann erfasse ich Daten? Und wann habe ich wieder was davon zum Rausziehen? Und wir wollen ja uns auf Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen trifft man hoffentlich nicht am Flur, sondern in irgendwie regelmäßig vorher, wenn es geht, oder? Also ich glaube, wäre ganz wichtig, dass man vielleicht das Thema Frühwarnsystem mal anschauen und nicht immer erst draufschauen, wenn es zu spät ist.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube vor allen Dingen, es wird immer mehr der Fall werden, dass wir regelmäßige, kurzfristige Entscheidungen brauchen. Ich glaube, früher im Projektmanagement war es oft so, ne, wir hatten so einen Stage-Gate-Prozess, klare Abgrenzungen und haben da immer zu unseren Meilensteinen irgendwie Entscheidungen getroffen. Aber ich glaube, in der aktuellen Projekten, gerade heute, ne, alles schnelllebig, gibt immer mehr Projekte, die parallel laufen, immer mehr Projekte, die Abhängigkeiten untereinander haben in den Unternehmen, gerade auch im Mittelstand. Da ist es eben wichtig, hier schnell reagieren zu können, auch schnell Entscheidungen treffen zu können. Und da ist es eben dann wichtig, auf diese Daten zuzugreifen. Und wie du sagst, natürlich als Frühwarnsystem. Ich glaube, wenn wir warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, müssen wir keine Entscheidung mehr treffen, sondern ein Problem lösen im schlimmsten Fall und haben dann oder größere Auswirkungen auch schon auf die gesamte Projektlandschaft. Es betrifft ja meistens da nicht nur ein Projekt, sondern wir leben ja in einer sehr komplexen Umgebung mittlerweile, wo viele Projekte aufeinander einwirken. Und deshalb ist es, denke ich, sehr wichtig, frühzeitig zu erkennen, wo läuft es denn hin oder wie läuft es denn in den Projekten, was haben wir denn für Abhängigkeiten?
Genau, was heißt frühzeitig, aber trotzdem, also mein Lieblingsthema ist trotzdem auch ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen. Also ich sage jetzt mal, man wird eh oft genug von der Heckwelle überrascht oder man braucht ja heutzutage nur die Nachrichten anmachen und weiß dann schon, dass der nächste Lieferengpass kommt, weil wieder irgendwo auf der Welt irgendeine Verkehrsstraße in größerem Ausmaße gesperrt wird. Jetzt haben wir gerade den Ölpreis, der steigt. Schauen wir mal, was sich da alles anhängt und schauen wir mal, welche Lieferengpässe sonst noch entstehen aufgrund der Konflikte, die da sich gerade auftun im Nahen Osten. Aber Regelmäßigkeit ist trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich eingeschwungene Zustände habe, auch im Sinne von der Nutzung von Entscheidungsketten, geht ja immer nicht nur darum, dass einer dann entscheidet aufgrund Dingen, die er sieht. Er schaut in seinen Statusbericht, schaut in egal was, in den Kostenbericht oder sonst irgendwo rein und erfährt etwas, was er vorher noch nicht wusste, dann ist ja trotzdem die Frage, was mache ich denn jetzt in der Situation? Also selbst wenn ich die Daten habe und Entscheidungen treffen möchte, ist ja die Frage, wen brauche ich für die Entscheidung? Sind die Leute dann greifbar oder sind sie nicht greifbar? Und natürlich ist es so, dass wenn es richtig brennt, dann werden die Leute hoffentlich schon springen. Trotzdem muss ich wissen, wen ich anrufe.
Ja, auf jeden
also
Fall.
Also das ist in großen Unternehmen ja ein wesentlicher Punkt. Im kleinen Unternehmen ist der Geschäftsführer oft nicht weit. Das kann schon sein, dass man den dann erwischt. Und der wird sich auch im Urlaub anrufen lassen, vermutlich. Aber wenn es jetzt nicht gleich um den Weltuntergang geht, sondern um, sagen wir mal, kleinere, aber doch auch sehr wichtige Dinge, dann ist es ja auch oft so, dass Entscheidungen auch mal warten können, vielleicht eine Woche oder zwei, weil dann eh das nächste Steering Board tagt oder das Portfolio-Meeting tagt oder wie auch immer der nächste Lenkungsausschuss von dem Projekt sich zusammensetzt. Das heißt, man kann Sachen ja auch erkennen, indem sie sich langsam annähern und sie kommen ja nicht immer über Nacht. Und das ist, glaube ich, so das Hauptthema, dass man die Vielzahl der Entscheidungen schon vorausschauend, regelmäßig vorbereitet und auch trifft, weil es bleibt immer noch genügend übrig, ja, worauf man eh nicht gefasst ist.
Genau, dass man das Bild kanalisiert, das Ganze. Nur wie oft habe ich das auch schon erlebt, wir konnten die Entscheidung nicht treffen, weil wir mussten warten, bis das nächste Steering-Komitee oder bis der nächste regelmäßige Statusbericht abgegeben werden soll in 4 Wochen und haben das einfach in der Zwischenzeit dann nicht gemerkt. Das meinte ich damit, ja, dass wir das nicht immer mehr abwarten können. Da ist die Welt zu flexibel geworden. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ne? Also eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen und hier wirklich dann auch zu sagen, dem Projektleiter auch Arbeit abzunehmen natürlich, ne? Zu sagen, du musst eben nicht ständig und jeden Tag einen neuen Bericht haben oder auf den Knopf drücken, um irgendwelche Informationen zu haben. Aber eben, wenn es trennt, hier relativ schnell an diese Daten dran zu kommen, die eben notwendig sind, um Entscheidungen herbeiführen zu können.
Genau,
und auch erstmal festzulegen, wer macht denn die Entscheidungen überhaupt?
Genau, die Entscheidungskette ist dann hinterher die Frage. Aber fangen wir nochmal vorne an. Also in der Regelmäßigkeit ist es ja durchaus eine gewisse Kunst sozusagen für sich, du hast ja gerade einen Statusbericht erwähnt, klar, das ist der heilige Gral für die einen heilige Leute, Gral, die Katastrophe genau. Für die anderen Seite, muss ich schon wieder einen Statusbericht schreiben, mein Gott, was wollen die schon wieder alles wissen? Genau, also muss ich den jeden Tag schreiben, muss ich den jede Woche schreiben, jeden Monat, reicht es denn einmal im Quartal? Hey, nee, komm, dein Projekt war eh die letzten 3 Mal grün, hast ein halbes Jahr Zeit, ach was. Also ja. Da gibt man wieder die wüstesten, komischsten Sachen gehört.
Und dann kommt die Überraschung.
Es muss einfach zusammenpassen. Also wenn ich da mal kurz sage, nur als Beispiel, in der IT, ich sag mal, wir haben interne IT und müssen interne IT-Projekte tracken. Dann ist es natürlich so, dass das vielleicht auch eine Vielzahl von auch kürzer laufenden Projekten sind, weil es heißt, ich muss im bestimmten Bereich des Unternehmens, keine Ahnung, die WLAN-Infrastruktur austauschen, sind, keine Ahnung, 50 Endpoints, muss aber, was ich was, irgendwie rauf und runter, ist trotzdem ein kleines Projekt, ja, oder es ist ein Teil eines kleinen Projektes, weil vielleicht wird die gesamte Infrastruktur im ganzen Gelände geändert und sie müssen, was ich was, 2000 von diesen Dingern austauschen und das dauert dann auch ein Jahr, wer weiß. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Bauprojekte, die dauern 20 Jahre. Ja? Vielleicht muss man jetzt nicht gleich 20 Jahre nehmen, aber irgendwo, es gibt einfach ja Projekte, die dauern, sagen wir mal, im Monatsbereich und es gibt Projekte, genau, die Jahre dauern. Jetzt ist natürlich die Frage, muss ich für ein Projekt, das nur 3 Monate dauert, reicht es mir da, wenn ich mich monatlich zusammensetze? Ich würde sagen, achso, Anfang, erster Monat vorbei, okay, ein Drittel des Projektes, dann zweiter Monat vorbei, kurz vor Abschluss, achso, und dann ist eh schon wieder vorbei. Also das wird nicht sinnvoll sein, dass ich dann früh mal ein System rauskriege mit einem monatlichen Rhythmus. Eine Woche, ja, weiß nicht, was ist in der Woche überhaupt passiert? Gibt es überhaupt schon Neuerungen? Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Also vielleicht sind es dann 2 Wochen. Und beim Bauprojekt oder bei der größeren Geschichte ist ja dann auch die Frage, wer sonst beteiligt ist. Ist es dann vielleicht ein Monat? Vielleicht ist es ein Quartal? Ich war bei sehr vielen sehr großen Teilen dabei. Da gibt es dann den Quartalsbericht, der aber auch 80 Seiten hat und wo 10 Leute 14 Tage lang Sachen zusammenziehen, geht dann halt auch um 1 Milliarde, weil es halt, was ich was, ein Flughafen ist.
Ja.
Und das muss man einfach mal für sich herausfinden. Und das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Sachen, wenn wir über Daten und Entscheidungen treffen, wie in welcher Regelmäßigkeit erfasse ich sie? Sicher nicht jeden Tag, außer vielleicht Iststunden. Und wie oft schaue ich sie mir wirklich an? Und sind dann die Leute, die Entscheidungen treffen, auch wirklich regelmäßig verfügbar? Wie gesagt, regelmäßig gut. Die Ausnahme kommt dann eben. Und das ist eine Schwierigkeit für manche Leute, die das erstmal rausfinden
müssen. Absolut. Ich glaube, das ist auch ein Problem bei vielen Unternehmen, dass die da mit der Gießkanne einfach hingehen und sagen, das ist unsere Vorgabe, unser Bericht wird einmal im Monat abgegeben und das muss dann bei allen Projekten so gemacht werden. Ich glaube, das sind wir auch nicht mehr in der Lage heute. Heute müssen wir da einfach flexibler sein und vielleicht für unterschiedliche Projekttypen, für unterschiedliche Projektarten da auch mal reagieren oder auf einzelne Projekte auch tatsächlich reagieren zu können und sagen, okay, grundsätzlich ist das unser Prozess, aber in dem Fall müssen wir einfach da eingreifen und da brauchen wir diese Berichte in einem anderen Rhythmus, als wir sie bei anderen Projekten wiederum brauchen, auf jeden Fall.
Genau, jetzt sagen wir mal, wir haben Daten erfasst. Wir haben vorhin gesagt, dass wir vielleicht sowas wie ein Frühwarnsystem haben wollen. Ich nehme jetzt mal das Klischee aller Klischees, die rote Ampel. Aber ist ja kein Klischee, ist ja immer noch Fakt. Also ich kenne keine Projektliste, die nicht ein paar Ampeln hätte. Oder Gesamtampel, Terminampel,
auch
Kostenampel.
Auch keine Projektlandschaft, wo nicht eine rote Ampel in der Regel dabei ist. Auch
das ja, selten. Genau, das ist ja genau der Punkt. Genau, es geht ja nicht. Ja. Es geht natürlich schon darum, die Sachen eher ins Grüne zu führen, aber es wird nicht ohne Rot und ohne Gelb auskommen. Die Frage ist allerdings, was ist denn sozusagen, was ist denn das absolute Minimum? Also wir reden von einem Frühwarnsystem jetzt, sagen wir mal, aus der Portfoliosicht. Innerhalb eines Projektes vielleicht nochmal anders, aber aus der Portfoliosicht haben wir eine Liste von Projekten. Und stimmst du mit mir überein, wenn ich sage, die kleinste Möglichkeit, ein Frühwarnsystem zu bauen, ist, zwei Spalten zu haben, tatsächlich eine Ampel, also eine Gesamtampel, Projektleiter oder Projektleiterin sagt rot, gelb, grün, und daneben ein Kommentar. Weil eine grüne Ampel ohne Kommentar ist okay, vielleicht muss man da nicht hinschauen, wenn es stimmt. Und eine rote Ampel oder eine gelbe, also alles, was nicht grün ist, ohne Kommentar, ist irgendwie auch doof, weil wie rot ist es denn, wie schlimm ist es denn? Klar, da geht es sofort in die Details rein. Aber noch kleiner geht's nicht, oder?
Nee, oder das ist mit Sicherheit das Kleinste. Also ich finde auch, eine Ampel ohne Kommentar macht keinen Sinn, weil ich muss sie auch interpretieren können, was die Ampel aussagt. Und das ist das absolute Minimum, ist eine Ampel, ein Kommentarfeld, würde ich auch sagen.
Und
ich glaube nicht, dass es ausreicht, aber ich glaube, das ist das Minimum, ja.
Ja, genau. Aber es wäre umgekehrt ja auch der Anfang, oder? Wir sitzen vor einer Liste von 100 Projekten und was schaue ich mir denn an? Darum geht es. Ich meine, wie gesagt, wir machen das Zeugs ja nicht, oder wir erfassen die Daten ja nicht, damit die Datenbank voll ist. Was will ich denn raushaben? Und aus der Übersicht wäre das ja schon mal der erste Ansatz, dass man sich was nach den Roten sortiert, sich den Kommentar anschaut und dann mal schaut. Und jetzt, wie du gerade sagst, reicht nicht, wie es dann weitergeht. Weitergehen muss es natürlich, aber die Frage ist von der Datenmenge sozusagen, wäre es das absolute Minimum?
Ja, das wäre das absolute Minimum, würde ich auch sagen. Und ich glaube, bei vielen Unternehmen schon mehr, als sie jetzt haben.
Wenn Ihre Projekte laufen, aber der Überblick fehlt, Ressourcen überlastet, Budgets verstreut, Entscheidungen ohne klare Datenbasis sind, dann lohnt sich ein Blick auf unser Tool. TPG Project Powerpack bringt Struktur ins Projektchaos. Sie erhalten eine zentrale Projektübersicht, smarte Ressourcensteuerung und aussagekräftiges Reporting, alles integriert in Microsoft 365 und Teams. Damit treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis aktueller Daten, ob über Gantt-Charts, Kanban-Boards oder automatisierte Workflows. TPG Project Powerpack, damit Projektmanagement endlich wieder richtig Spaß macht. Mehr unter www.projectpowerpack.com.
Genau, weil wenn ich das nämlich ordentlich habe, sagen wir mal, bis jetzt weiß ich nichts, und dann habe ich eine Liste, wo 100 Projekte drin sind. Also, rechnen wir jetzt 50 sind oder auch 30, ist ja schon. Ja. Alles, was ich sage jetzt mal 1, 2, 3, wie man bei so einem 1, 2, 3 viele. Also sobald es viele ist, brauche ich eine Liste, muss ich draufschauen können. Visualisierung, ganz wichtiger Punkt. Eine Historie wäre vielleicht auch nicht schlecht. Einfach mal nur, wenn man eine Historie hätte, um zu erkennen, ob bei uns insgesamt was schiefläuft, weil die Anzahl der Roten immer größer wird. Ja, wir nehmen unsere 50 Projekte, machen jeden Monat einen Snapshot und schauen uns, stellen Sie sich vor, liebes Auditorium, Sie hätten eine Historie der letzten, keine Ahnung, 36 Monate. Klar, da gibt es dann Projekte, die kommen und gehen. Aber dass Sie einfach mal sehen würden, wie viele grüne, gelbe und rote haben wir denn und kommt da ein Trend raus? Und den Trend sehen Sie nicht, wenn Sie sich einfach heute ins Portfolio-Meeting zusammensetzen, heute nur die roten besprechen. Für die gelben war dann leider keine Zeit mehr. Das heißt, von der Visualisierung her ist ein Trend eine wichtige Sache, weil wir wollen ein Frühwarnsystem haben und wenn ich das irgendwie absehen kann, dass es immer roter wird, sollte man was tun,
absolut.
Oder?
Also ein Trend wäre dann, wenn wir jetzt eben gesagt haben, das Minimum ist diese Ampel und ein Kommentarfeld dazu, ist das vielleicht der nächste Schritt, die dritte Spalte dazu, der Trend oder die dritte Information dazu. Und zwar sowohl den Trend, was du gerade gesagt hast, innerhalb vom Portfolio werden wir immer roter, was unsere Gesamtmenge angeht, aber auch in einem Projekt wird die rote Ampel, die beim ersten Mal vielleicht noch gesagt hat, sie ist ein 10-Tages-Verzug, mittlerweile ist sie aus den 10 vielleicht 20 geworden, ist ja auch ein Trend, den wir abbilden müssen. Wir werden im Projekt immer noch schlechter oder besser, oder wir holen wieder auf. Könnte ja auch eine Erkenntnis sein, die wir rausziehen.
Was hast du denn für eine Erfahrung mit der Ehrlichkeit, wenn es um Rot geht?
Plauder so doch mal ein bisschen Wassermelone. Aus dem Nähkästchen. So die berühmte Wassermelone, meinst du, aus dem Grün in Rot, die Projekt. Ja, leider ist es, glaube ich, immer noch sehr weit verbreitet tatsächlich. Deshalb denke ich auch, muss tatsächlich irgendwo eine Unterscheidung sein zwischen diesen diesen Bauchgefühl-Ampeln vom Projektleiter, also diese ich mache eine Einschätzung und auch wieder datengetrieben dann mehr tatsächlich mit Berechnungen, dass wir einfach sagen, wie sieht es denn wirklich aus im Projekt? Wo haben wir denn tatsächlich einen Terminverzug oder wo haben wir eine Budgetüberschreitung oder irgendwas, irgendein anderes Problem, was man da nicht mehr schön malen kann, weil es einfach halt automatisiert eine Farbe bekommt. Aber trotzdem denke ich auch, dieses Bauchgefühl vom Projektleiter ist sehr wichtig noch dazu, also auch zu sagen, okay, in beide Richtungen, die Ampel ist grün, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es uns doch noch aus dem Ruder läuft oder umgekehrt. Aber dieses Tendenz zum Beschönigen, die wird es auf alle Fälle geben, bin ich mir sehr sicher. Allerdings kenne ich auch einige Projektleiter, die eher umgekehrt sind, so die eher so die Tendenz haben, das Ganze schlechter zu reden, als es tatsächlich ist. Vielleicht um sich selbst irgendwie zu schützen oder einfach zu sagen oder hinterher sagen zu können, ich habe es doch gewusst oder ich weiß nicht, was das tatsächlich der Grund dahinter ist. Aber ich glaube, diese Tendenz, eher was schlechter zu reden, ist so eine Projektleiter-Eigenschaft, die ich schon kennengelernt habe irgendwo.
Das heißt, wenn man seine Leute, die muss man dann auch kennen, oder? Ah, das ist die Ampel vom Schorsche her. Das ist ein Rot vom Schorsche, bitte dich. Das ist doch höchstens dunkelgelb.
Richtig. Und das meinte ich vorhin mit interpretieren, dass man die Zahlen oder die Daten auch interpretieren muss, die da sind, weil die einfach, ja, ich muss was rauslesen können. Ne?
Also bei aller Datengetriebenheit bleibt ein menschlicher Faktor, aber den können wir vielleicht eben nicht nur mit einer, also den kann man ein bisschen auseinandernehmen, wenn wir jetzt eben uns nicht auf eine Ampel konzentrieren, und es geht ja halt so mehr, also datengetriebene Entscheidungen, die rote Ampel ist ja nur ein Hinweis, hallo, schau mich an.
Genau.
Dann geht es ja erst los, ne?
Da muss ich ja eine Ebene tiefer gehen in den Maschinenraum und gucken, was ist los.
Und welche Daten brauche ich denn dann überhaupt? Und dann geht es eben darum, eben genau das von dir beschriebene, vielleicht ja doch stark reingemischte Bauchgefühl unseres Projektleiters Schorsch, der eben entsprechend zu rot das gerne setzt, weil er halt sagt, ich habe es euch rechtzeitig gesagt, nein, also ich habe ja, ne? Aber ich habe vor 3 Monaten habe ich die schon auf rot gesetzt und ihr habt ja nichts gemacht. genau, also das gibt es ja, und umgekehrt haben aber auch manche Leute natürlich Angst, etwas auf Rot zu setzen, weil stell dir vor, ich musste dann nach Berlin fahren und in Berlin hat mich der Vorstand dann so richtig rund gemacht. Also da habe ich auch keine Lust. Also das heißt, da muss man schon schauen, und das ist, glaube ich, etwas, was einfach bei vielen Firmen fehlt, dass erstens die Kriterien wirklich super sonnenklar sind, dass das Bauchgefühl für solche Sachen möglichst eliminiert wird. Und du hast ja auch schon gesagt, dass man es vielleicht berechnet, da komme ich gleich noch dazu. Aber auf der anderen Seite muss man auch den Leuten es erklären, was passiert danach? Also was passiert, wenn ich eine Ampel gelb setze und was passiert, wenn ich eine Ampel rot setze? Hat es dann Folgen, die mir was bringen, weil tatsächlich sich darum gekümmert wird und weil mir, und das ist für mich ganz wichtig, weil ich dann nicht vorgeführt und bestraft werde, sondern weil mir geholfen wird. Es ist ja eine rote Ampel für mich in erster Linie auch ein Hilferuf, dass da was nicht in Ordnung ist, und vielleicht gibt es ja da parallel dazu auch eine Liste von Entscheidungen, die man in einem Projekt führt, und vielleicht kann man ja auch mal schauen, aha, wie viele offenen Entscheidungen sind denn da dabei, und vielleicht hat die Entscheidung auch eine monetäre Tragweite oder ein anderes Kennzeichen, das ich eben datenmäßig auswerten kann, sodass ich schaue, warum ist es rot, und quasi die Frage ist ja, wie rot ist es denn? Weil es nicht hellrot, dunkelrot, mittelrot, purple, I don't know, schwarz, tot. sondern die Frage ist ja ganz einfach, dass ich eben datengetrieben dem auf den Grund gehen muss, und das ja eben mehr als eine Spalte braucht. Aber jetzt ganz wichtig, ich hätte einen Vorschlag für dieses Mixtur aus mein Bauchgefühl und eine berechnete Grundlage. Ich glaube, wenn man die Detailampeln, also der Klassiker Kosten, Termine und auch Scope, was weiß ich was, haben wir eine Klarheit über den Inhalt oder haben wir Schwierigkeiten mit dem Inhalt oder whatever. Da kann man noch 3 andere Spalten dazu machen. Oder die Komplexität ist sehr hoch, mittel, niedrig. Risiken. Muss nicht immer gleich Ampelfarben sein. Ne? Kann einfach hoch, mittel, niedrig sein oder so.
Ja,
aber Und ein paar Sachen kann ich berechnen, wenn ich eine Baseline habe oder ich habe einen Vertrag unterschrieben und einen Auftrag übernommen. Also die Eckdaten des Projektes stehen ja hoffentlich irgendwo. Und die Differenz dazu, wenn das Projekt sauber gepflegt ist, kann ich messen und kann darüber berechnete Ampeln setzen. Mhm. Aber mein Vorschlag ist schon, dass die Hoheit und auch die Verantwortung des Projektleiters oder der Projektleiterin da eben nicht angetastet wird, wenn es um die Gesamtampel geht. Das heißt, die Gesamtampel ist meine feste Überzeugung, und die Diskussion haben wir immer wieder, weil es dann eben genau heißt, na, das rechnen wir alles aus. Super, alles gerne, aber bei der Gesamtampel würde ich sagen, die Person, die dieses Projekt verantwortet, muss die selber setzen. Es ist im Endeffekt schon das Thema, dass ich sage, naja, ich habe es im Griff, ich mache das seit 25 Jahren. Ja, klar, da hinten, da staubt es ein bisschen, das ist schon klar, da staubt es immer. Das weiß ich. Ich kenne auch den Staubsauger. Und dann ist es wieder weg. Das ist höchstens Geld, glaubt's mir. Und der Nächste kommt frisch von der Uni und sagt so, da hinten ist ein Staubkörnchen in der Luft. Ich glaube, mein Projekt stirbt. Dunkelrot, Hilfe. Also, und das ist dann ja auch ernst zu nehmen, oder? Ich meine, der eine braucht absolut ja auch mehr Hilfe und der andere halt weniger. Also das heißt, mein Vorschlag ist viel rechnen, gerade so Baseline-Differenzen oder Zahlen, 7 offene Entscheidungen. Echt, von 10, die da sind, das Projekt läuft seit einem halben Jahr, 7 offenen. Das sollte man sich jetzt so kümmern. Aber die Gesamtampel würde ich dem Projektleiter oder der Projektleiterin selber setzen.
Gebe ich dir recht. Also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich empfehle sogar meistens auch auf diesen Teilebenen, beispielsweise nehmen wir diese Beispiele wieder Termin, Budget und so weiter, wo man halt gut rechnen kann, da das System ruhig mal rechnen zu lassen und sagen, okay, die Ampel ist jetzt aufgrund dieser Kennzahlen gelb, grün oder rot, aber dass der Projektleiter dann auch trotzdem auf dieser Detailebene noch sagen kann, okay, ich sehe es nicht ganz so kritisch oder ich sehe es eben kritischer. Und aber absolut gebe ich dir recht, diese Gesamtampel auf oberster Ebene, das muss aus meiner Sicht auch die Entscheidung des Projektleiters sein, wie er diese Ampel setzt. Das denke ich auch. Und ganz wichtig ist aber dann natürlich, dass du gesagt hast, wie geht's weiter damit, wie gehen wir damit um und auch welche Kultur habe ich im Unternehmen, dass ich sowas auch sagen darf, dass ich auch sagen kann, okay, wir haben ein Problem. Zum Beispiel mit Entscheidungen, die ich vielleicht gar nicht selber treffe, sondern weil es eben meine Vorgesetzten sind, weil es die Geschäftsführung im schlimmsten Fall vielleicht sogar ist, der die Geschäftsführung trifft, dass ich einfach sagen kann, im Projekt hängt es, weil ich diese Entscheidungen von der Geschäftsführung eben nicht bekomme. Eine Kulturfrage teilweise auch, ja.
Und würdest du, weil du gesagt hast, ein bisschen weiter reinschauen muss man, ja, so wir gehen jetzt auf die Projektliste und sehen eine Zeile pro Projekt und da ist halt die falsche Farbe. Wenn du jetzt draufklickst, so rein datentechnisch oder in irgendeinem Bericht, dann wäre es ja schön, wenn man eben, die Hauptarbeitspakete oder vielleicht ist es ja ein klassisches Projekt mit einem PSP-Plan oder auch in agilen Projekten gibt es trotzdem bestimmte Themen, die sich ja durch viele Sprints und Releases vielleicht durchziehen oder bestimmte, ja egal, bleiben wir mal beim Thema. Also es gibt ja Dinge, die man irgendwie auch da beziffern kann oder wirklich nennen kann. Aber wenn ich jetzt beim klassischen Projektplan bleibe, also nächste Ebene wäre die Liste der Arbeitspakete oder die Phasen eines Projektes, wie auch immer, dass man an denen dann weitere Ampeln setzt, oder?
Wäre die logische Konsequenz im Grunde, ne? Dass man immer weiter runtergeht, wo man dann auch den tatsächlichen Einfluss der Mitarbeiter draus sieht, ne? Wo man dann sieht, die Mitarbeiter haben ihre Stunden drauf gemeldet, was ja auch wieder eine berechnete Ampel werden kann, was ist mit dem Fortschritt, wie läuft das Projekt. Also die logische Konsequenz wäre natürlich, dass man erstmal beginnt ganz oben, was wir jetzt gesagt haben, als Mindestanforderung und dann im besten Fall natürlich so weit runtergehen kann, wie möglich, um eben dann auch wirklich qualitativ die Datenbasis zu verbessern, die da ist. Nicht nur mengenmäßig, sondern auch die Qualität der Daten hat, die man braucht.
Ich finde, das ist jetzt ein guter Überleitung Qualität und jetzt sind wir gerade ganz unten gibt es Iststunden.
Ja, die muss es geben, ja, aus meiner Sicht.
Also auf der tiefsten Ebene meistens werden Iststunden erfasst. Es gibt auch Kunden, die sagen, nee, auf Projektebene reicht mir das. Ja, also besser als gar nichts, stimmt schon. Aber Datenqualität und Iststunden, was ist denn da deine Erfahrung? Also wenn man da jetzt mal auf wirklich Vorgangsebene oder auf Action-Item-Ebene runtergeht, wir brauchen Qualität von Iststunden.
Wie ich schon gesagt habe, also das hängt ganz eng miteinander zusammen. Also ich glaube, die Iststunden sind die Grundlage, dass ich auch meinen Projektfortschritt messen kann, dass ich gucken kann, wie läuft denn unser Projekt. Und ich kenne genau, wie du es auch gesagt hast, Kunden, die machen das nur auf Projektebene. Ich kenne sogar Kunden, die machen das ohne Iststunden. Ich kenne Kunden, die sagen, unsere Mitarbeiter müssen einmal im Monat nur ihre Stunden erfassen. Ich finde, das reicht alles nicht. Also ich glaube, eine zeitnahe und möglichst genaue und detaillierte Stundenerfassung ist unerlässlich, dass der Projektleiter eben seinen Fortschritt im Projekt messen kann und dann im Endeffekt auch wieder nach oben verdichtet, die Kennzahlen zu bekommen, die er braucht, um gegebenenfalls Entscheidungen einholen zu können.
Genau, weil unabhängig davon, was wir mit den Iststunden später machen, einmal im Monat, Also ja, wenn ich in meinem Outlook mittracke, dann könnte ich mich am Ende des Monats natürlich hinsetzen und alle, ich sage jetzt einfach mal, alle blauen Termineinträge zusammensummieren. Könnte man sich theoretisch ja einen kleinen Auszug auch machen, einmal als Liste sortieren, die Differenz zwischen Anfang und Endtermin oder Zeitpunkt in Stunden umrechnen. Also ich sag, man könnte sich da schon irgendwie helfen. Ja? Aber ganz ehrlich, die Qualität, die dabei rauskommt, hängt auch davon ab, dass ich meinen Outlook-Kalender dann am Ende der Woche oder am Ende des Tages ja wieder aufräume, weil das läuft ja auch nicht alles so genau, wie ich es gerne hätte. So ist es. Das heißt, ist Stundenerfassung zum Thema datengetriebene Entscheidungen und Datenqualität, das muss schon jeder selber eigentlich täglich machen oder spätestens am Ende der Woche muss der aufräumen.
Genau, das wäre auch genau das, was ich sage, täglich, spätestens freitags. Und ob ich jetzt dann eben meinen Outlook-Kalender aufrufe oder mir es auf ein Blatt Papier oder in eine Excel-Tabelle reinschreibe, was meine Stunden waren, dann kann ich es auch gleich erfassen, wo sie hingehören. Und weil wir wissen es doch alle, ne, wie viel unterschiedliche Themen haben wir, wie viele unterschiedliche Projekte, wie viele unterschiedliche Meetings, die vielleicht auch nichts mit Projekten zu tun haben. Und das dann wieder zusammenbekommen, also selbst Ende der Woche, freitags für die ganzen Woche, fällt mir schwierig, das dann tatsächlich so aufzudröseln, dass es wirklich auch realistisch ist und dass es dann eben gute Daten sind, die auch weiterhelfen. Und dazu kommt noch, was wir ja vorhin schon gesagt haben, wenn ich es nur einmal im Monat mache, dann bin ich eben vielleicht im schlimmsten Fall schon nah am Problem dran und nicht mehr nah dran, dass ich eine Entscheidung brauche, wie es weitergeht im Projekt.
Genau, weil die Frage ist ja, also auch wenn ich es nur einmal im Monat erfasse, könnte ich theoretisch ja 20 Arbeitstage täglich nachschreiben, also ich könnte denn ja trotzdem in 20 Spalten was hinschreiben, aber ja, nichtsdestotrotz, es ist trotzdem zu spät für viele Geschichten und ich sage mal, denken Sie mal an Menschen, die in Projekten verrechnet werden müssen. Wir haben einen Monat und wir schauen uns das immer nur einen Monat am Ende des Monats an. Dann werden die Stunden erfasst, dann ist ja schon die nächste Woche wieder vorbei, bis man sich das dann angeschaut hat. Und dann stellt man fest, dass in einem Team, wo 10 Leute drinnen sind, 5 nicht ausgelastet sind. Das heißt, ich habe den Umsatz, den ich hätte machen können, der übrigens ganz einfach einzufahren gewesen wäre, weil ich hier nur es bekannt hätte machen müssen, dass die Auslastung von manchen Kollegen und Kolleginnen nicht so gut ist, wie sie sein soll, weil die anderen haben eh eine Überlastung und sollten sie jetzt noch auch irgendwie einsetzbar sein im anderen Projekt zum Thema datengetrieben. Würde man es überhaupt wissen, würde man den Skill, ist die Tätigkeit so beschrieben, dass man überhaupt herausfinden könnte, wer das noch machen könnte and so on, dann habe ich ja da eine ganz klare Sache, dass ich eine Entscheidung treffen kann, datengetrieben, die da heißt, ich muss die Leute umverteilen und man soll es nicht glauben, aber ich treffe sehr viele Kunden und es ist nicht so, dass das bei uns gar nicht passiert, ja, aber wir haben 14-tägig unsere Portfolio-Meetings, genannt Steering Board, Dienstagabend von 16.10 Uhr in Wirklichkeit, bis maximal 18 Uhr. Und da merkt man schon, dass in der Woche davor manchmal vielleicht was außer Kontrolle geraten ist. Es muss ja nicht immer gleich was Großes sein, weil die Summe der Kleinigkeiten ist dann ja auch vielleicht lästig. Und irgendwann ist es dann halt nicht mehr lästig, sondern es geht ins Geld. Und das sind datengetriebene Entscheidungen, die ich dann sehr gut treffen kann, wenn unsere Mitarbeitenden ihre Daten auf ihrer Ebene sauber gepflegt haben und vielleicht auch nicht nur in ein System reingeschrieben haben, komme ich wieder zum Prozess. Wenn man sich hin und wieder auch mal trifft, mal drüber spricht, über das, was da eingegeben wurde, und zwar regelmäßig, also ich sage jetzt mal so das klassische Montagmorgen-Team-Meeting, aber was machen wir denn die Woche und was ist denn letzte Woche wirklich passiert und was ist die Differenz davon, egal wie das Projekt ist, auf kleinerer Ebene im Team, macht das einfach Sinn, um Datenqualität, und ich sag mal, Ist-Stunden mal genannt, ja. Das nächste Thema ist ja Ist-Stunden-Output, Outcome, also Fertigstellungsmeldung ist ja das nächste Thema. Ist irgendwas fertig oder und so weiter. Also wenn wir datengetriebene Entscheidungen oben treffen wollen, brauchen wir regelmäßige, sehr zeitnahe Erfassungen von den Personen, die handeln, täglich im Prinzip.
Genau. Richtig, und genau wie du es eben gesagt hast, nicht nur die Ist-Daten, es geht auch um den Fertigstellungsgrad, es geht darum, passt es mit meinem Aufwand noch auch hier frühzeitig zu eskalieren, wenn ich merke, ich glaube, ich komme mit meinem Restaufwand, den ich noch zur Verfügung habe, vielleicht nicht hin oder ich kann meinen Termin nicht einhalten als Person, weil nur auf Projektebene merke ich das auch nur, wenn mir meine Projektmitarbeiter eben oder Mitarbeitenden entsprechend ihre Rückmeldungen zeitnah geben, dass ich dann eben auch eingreifen kann, gegebenenfalls auch handeln kann mit anderen Ressourcen oder ähnliches. Also ich glaube wirklich, diese unterste Basis im Projektplan, also auf Vorgangsarbeitspaketsebene, das ist wirklich die Grundlage und die Basis, um eben auf Projektebene dann die Daten vorhalten zu können, um Entscheidungen zu treffen.
Genau, die wichtigste Entscheidung oder die wichtigste Erkenntnis erstmal, bevor Entscheidungen zu treffen sind, ist ja, du hast das ja gerade das Stichwort genannt, Restaufwand. Genau, was kann ich denn steuern für die Zukunft? Meinen erfassten Ist-Aufwand, den kann ich nicht mehr steuern. Da kann ich höchstens noch schauen, wo er hingebucht wird und ob ein Arbeitspaket überbucht ist und man dann, keine Ahnung, sich über die Umverteilung unterhält. Ja, okay, ist auch eine Entscheidung, nicht mehr hinterher beschönigt. Bringt mir nichts, weil dann machen wir es beim nächsten Mal wieder falsch. Aber das haben wir dahingestellt. Ja, also erfasst ist erfasst und es steht dann da. Aber steuern kann ich ja nur die Zukunft. Die Vergangenheit kann ich dokumentieren. Und wenn ich was steuern möchte, dann ist die wichtigste Frage doch immer, genau wie du es gesagt hast, passt mein Restaufwand, also das, was noch offen ist, zu meinen Resttätigkeiten. Also ist das, was ich noch tun muss mit dem laut Budget vorhandenen Reststunden, nenne ich es jetzt einfach mal, ist das leistbar, ja oder nein? Das sind doch die wesentlichen Dinge, die ich erkennen muss. Und ich glaube, jetzt ist hoffentlich für alle Zuhörer das wesentliche Argument, auch in Ihrer Firma, das wirklich reinzubringen. Wenn wir ein Frühsystem haben wollen, dann muss doch bitte jedem, dem Sie das dann auch erklären müssen, klar sein, dass ich am kleinsten unten anfangen muss, wenn der Vorgang 10 Tage gedauert hätte, 7 vorbei sind und ich in den restlichen 3 aber nicht fertig werde, dass ich halt noch 5 brauche. Das heißt also +2. Und wenn das 30 Leute in meinem Projekt machen, dass das doch die wesentliche Datenbasis ist, auf der ich dann eben oben, bleiben wir bei diesem Wort, datengetriebene Entscheidungen dann noch treffen kann. Und wer da nicht mitmacht, ja, der lügt sich selber in die Tasche, muss sich hinterher nicht wundern.
Genau. Genau. Und vor allen Dingen, dann kann ich eben auch die Ausweitungen erkennen. Was zieht das alles nach sich? Welche Projekte werden vielleicht noch beeinflusst, außer ich selbst, weil mittlerweile ja alles miteinander vernetzt ist. Aber auf unterster Ebene beim Projektmitarbeiter, da fängt es an und da braucht man die Daten, um diese Entscheidungen vorbereiten zu können.
Genau, und apropos, noch mal ein Stück nach vorne, wenn wir solche Sachen planen, was haltest du denn davon, du hast ja vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, dass alles komplexer wird, schwieriger wird, schnelllebiger wird und so weiter. Zum Thema schnelllebig, es ändern sich ja auch technische Kenntnisse, die man haben muss. Neues Produkt, neuer Lieferant, neues Produkt des neuen Lieferanten. Also, und ich muss das irgendwie einbauen. Bis jetzt habe ich irgendwie Maschine X eingebaut, jetzt muss ich Maschine Y einbauen oder ist ja egal. Und sei es nur eine Schnittstelle, die sich an der Software geändert hat. Ist ja völlig, völlig Banane. Es ändert sich ständig irgendwas.
Ja.
Und ist es nicht, oder wäre es nicht irgendwie gut, die Klarheit als Feld an Arbeitspaketen mitzuführen in der Planungsphase. Ich will jetzt nicht zu weit gehen von wegen agile und klassische Projekte, Stacy-Matrix, Klarheit, Durchführung, Klarheit, wo ich hin will und so weiter, das jetzt nicht. Aber das Wort Klarheit ist für mich ganz, ganz wichtig heutzutage, weil es eben so einfach ist in dieser schnelllebigen Zeit, dass etwas unklar ist oder dass, ach, da ist ja eine neue Komponente drinnen. Ja, die musste ich mir erst anschauen. Entschuldigung, dass die Komponente neu ist, wusste ich wahrscheinlich. Leider hat irgendeiner vergessen im Plan, dass man sich das anschauen muss. Und sei es nur, dass eine Steckerverbindung anders ist für 55.000 Stecker und deshalb eine Maschine umgebaut werden muss. Ja. However, jedenfalls als Frühwarnung auch datengetrieben. Mein Vorschlag auf Arbeitspaketebene vielleicht, dass man sagt, es gibt eine Spalte, die heißt eben Klarheit und die steht auf mittelniedrig hoch. Mhm. Und die Klarheit ist hoch, ist super. Oder man kann so umgekehrt, die Unklarheit ist hoch, dann können wir den hohen sortieren. Ja, ist immer die Frage, welche Logik die Menschen anwenden. Mhm. Aber dass wir irgendwie so ein ganz primitives Kennzeichen einführen, das ausdrückt, ob wir uns sicher sind, dass das, was da zu tun ist, getan werden kann. Nicht, dass wir erst hinterher in der Ist-Zeit-Erfassung so, ja, es war ja klar, dass die 10 Tage nicht reichen. Ja, Entschuldigung, was heißt, es war klar? Hätten wir es gleich anders geplant? Und jetzt letzter Satz, die Leute tun sich da manchmal ein bisschen schwer, ich kann ja jetzt nicht gleich 12 hinschreiben. Nein, schreib deine 10 hin, aber schreib daneben, dass die Klarheit dessen, was da zu tun ist, Mittel ist.
Eine gute Idee, ja. Find ich einen guten Ansatz, so vorzugehen, um einfach hier auch deutlich zu machen, ne, über das ganze Projekt, dass wir viele Unklarheiten im Projekt noch drin haben, die wir vielleicht einkalkulieren müssen, eben in unsere Entscheidungen wiederum, die wir dann zu treffen haben. Ja.
Genau, liebes Auditorium, stellen Sie sich doch mal vor, Sie hätten in Ihrem Projekt nicht, oder Ihre Projektliste, wenn man oben anfängt, ein Portfolio-Meeting, was steuern wir denn? oder auch die Projektleitung selber, ganz egal. Aber wenn wir pro Projekt so eine Zahl hätten, die die Klarheit ausdrückt und die steht auf einer Skala von, also Prozente sind immer komisch, aber es reicht ja, wenn ich 70 Arbeitspakete drinnen habe und davon stehen 5 auf unklar und 7 auf mittel. Dann hätte ich gesagt, dass das eine krasse Aussage ist, oder? Und damit kann ich datengetrieben was anfangen, weil ich weiß relativ früh, dass ich vielleicht Hilfe anbieten muss. Und den Leuten muss man ja manchmal auch aktiv zur Hilfe helfen. Es steht ja nicht jeder durch mit wehen der Fahne durch die Firma und sagt, ich kenne mich nicht aus, ich bin der Depp. Wobei, ja. Apropos, fällt mir gerade was ein, falls Sie Simon Sinek nicht kennen im Auditorium, bitte geben Sie mal Simon Sinek ein auf YouTube und schreiben Sie das Wort Idiot dazu. Simon Sinek hat ein wunderbares, ich glaube 2 Minuten langes Video gemacht zu dem Thema Why is it good to be the idiot in the room? Also es hilft, wenn man sagt, dass man sich nicht auskennt, weil man es rechtzeitig hoffentlich tut, vorausgesetzt die Firmenkultur lässt es auch zu. Aber however, ja, man muss jetzt nicht gleich durch die Halle laufen und laut schreien, aber rein Tool, Daten, Thema zurück. Also wenn wir irgendwo hinschreiben würden, wie klar es ist und nicht fürs ganze Projekt, sondern auf einer tieferen Ebene, wir das aufsummieren, hätten wir durch Daten getrieben einen guten Entscheidungsvorrat, dem man sich mal widmen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Und auch wiederum datengetrieben sogar Entscheidungsvorlagen ausarbeiten könnte, weil man eben als sich sagen kann, okay, wir haben hier ein unklares Projekt, da müssen wir vielleicht mehr Puffer einplanen oder müssen wir irgendwie von vornherein ein bisschen anders auch rangehen an das Thema, wie wir rangehen müssten, wenn alles klar ist, wenn alle Eckdaten bekannt sind im Endeffekt.
Genau, ich habe noch einen Punkt auch zum Thema Visualisierung im Allgemeinen. Also wenn man jetzt viele Daten hat und einen Trend, haben wir ganz am Anfang schon mal gesagt, den sieht man dann ja erst, wenn man jetzt nicht nur auf eine Tabelle schaut, sondern eben mehr Grafiken dazu kriegt, die halt irgendwie den Verlauf zeigen und so weiter. Aber das Thema auf oberster Ebene eben auch, warum mache ich ein Projekt überhaupt? Finde ich auch ganz witzig. Datengetriebene Entscheidungen, also das Wichtigste ist ja, oder man sich generell die Frage stellt, was sind die härtesten Entscheidungen? Naja, die richtigen Projekte auszuwählen. Also ein Projekt richtig zu machen ist ja okay, aber das falsche Projekt richtig zu machen, ich glaube, da gibt es einen Spruch von Einstein auch, es gibt nichts Unsinnigeres, als das zu tun, was keiner braucht. Stimmt jetzt nicht so, wie ich es gesagt habe, aber er gibt eben Spruch von schlauen Leuten. Und das wird im Portfolio Entscheidungen oft übersehen, weil es ja die Lieblingsprojekte der Obrigkeit in der Firma manchmal sind. Mhm. Aber zum Thema datengetriebene Entscheidungen finde ich, ist auch sehr hilfreich, dass man einfach mal sagt, warum machen wir das Projekt jetzt überhaupt? Also ein kleiner Sprung. Mhm. Jetzt waren wir auf der tiefsten Ebene und haben gesagt, welche Unklarheiten da gibt. Vielleicht ist die Unklarheit aber auch in der Firmenführung ja vorhanden. Sollen wir das Projekt machen oder sollen wir es nicht machen? Bevor wir uns mit der Klarheit von Arbeitspaketen beschäftigen. Ja. Aber ich liebe diesen Projektbericht oder diesen Portfoliobericht, wo einfach nur Säulen dargestellt sind. Also wir haben vielleicht drei reichen nicht. Sagen wir mal 5 Business-Treiber. Warum machen wir ein Projekt? Ja, weil wir in neue Märkte expandieren wollen, weil wir eine neue Technologie verbreiten wollen oder wir wollen eine alte auch loswerden, ja, weil es einen Haufen Wartungskosten damit verbunden sind. Gibt es nur irgendwelche Kunden, die mit einem alten, die das alte Zeugs noch haben? Ja, das müssen wir immer noch warten, das wollen wir loswerden, wollen die neue Sachen haben. Und so. Und wie viele Umstellungsprojekte gibt es denn dazu? Wie viele sind schon abgeschlossen? Wie viele laufen gerade und wie viele kommen noch? Also einfach mal, wenn man diese klassischen Treiber, warum Projekte überhaupt gemacht werden, kann ja auch sein, dass man, was Effizienzsteigerungen machen möchte oder wie gesagt, neue Märkte expandieren möchte oder whatever it is. Wenn man sich pro Treiber einfach 3 Säulen anschaut, nämlich wie viele Projekte, die diesen Treiber zugeordnet sind, haben wir abgeschlossen im letzten Jahr? Wo in den letzten 12 Monaten, ist ja ein Rolling-Thema, ist ja nicht jetzt jahresbezogen ab von Januar bis Dezember, sondern eben laufend. Wie viele laufen da gerade und wie viel haben wir in der Pipeline? Und wenn Sie 5 Treiber haben und diese 3 Säulen jeweils hinschreiben, weil Sie einfach ganz normal in einer strikt primitiven Matrix nur diese Kreuzchen machen, welches Projekt entspricht welchem Wunsch, warum wir das überhaupt machen. Und das tracken und sich die Obrigkeit dann mal anschaut, in welche Richtung fahren wir denn eigentlich? Dann ist das schon sehr erkenntnisreich, weil wenn viele abgeschlossene Projekte von Dingen da sind, die man machen wollte, ist gut, die man aber vielleicht weniger machen wollte und die Säule derer, die gerade laufen, ist genauso hoch und die in der Pipeline sind, ist immer noch genauso hoch, obwohl alle davon reden, dass wir damit aufhören wollen. Ja?
Genau. Also finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, eben auch aufzuzeigen, arbeiten wir denn an den richtigen Projekten? Arbeiten wir an den Projekten, die wir uns als die unsere Ziele unterstützen, die wir uns als Unternehmen vorgenommen haben? Und vielleicht eben auch nachzuweisen zu können, lieber Vorstand, das sind eigentlich unsere Ziele und gemäß dieser Ziele müssten wir an diesen 5 Projekten mit Priorität arbeiten. Du hast uns aber gesagt, das Projekt 28 ist mein Lieblingsprojekt und das muss jetzt als erstes gemacht werden, dass man ihm das einfach dann auch zeigen kann. Deshalb erreichen wir unsere Ziele vielleicht nicht, weil wir unsere Ressourcen falsch einsetzen, weil wir unsere Ressourcen auf die falschen Projekte loslassen statt auf die richtigen. Und ich glaube schon, gerade Geschäftsführung, Vorstand, das da grafisch auszuarbeiten, ist natürlich ein Riesenvorteil, da wirklich einfach einen Aha-Effekt schnell zu erzielen. Besser wie rein nur mit Tabellen zu arbeiten.
Genau, also alles, was man sieht, das muss man sich auch mal vorstellen, die Menschen haben ja viele verschiedene Themen pro Tag am Tisch und grafisch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das ist einfach so. Und es geht mir selber ja genauso, wenn ich mir 3 Dinge hier irgendwie am Tisch 3-mal rumgeschoben habe, wenn man mal eine Grafik dazu macht, das einfach mal aufmalt, worum es jetzt eigentlich geht, dann ist es einfach sehr, sehr hilfreich. Es gibt ja auch eine Definition, was ist das Wichtigste an einem Bericht? Was ist ein vorstandstauglicher Bericht? DIN A4, quer, bunt und unzerstörbar. Und jetzt kommt das Wichtige, aber auch wiederholbar in Form, weil man erwartet, dass das etwas so ausschaut. Heißt also, datengetriebene Entscheidungen setzen auch voraus, dass ich mich auskenne mit dem, was ich da sehe. Und wenn es immer wieder mir vorgelegt wird, dann soll es möglichst ähnlich oder idealerweise, also gleich von der Form natürlich ausschauen. Der Inhalt sollte aktuell sein. Aber auch das ist etwas, was manche Leute nicht wirklich checken, wenn es darum geht, dass ich Statusberichte, egal aus wie vielen Teilen sie bestehen. Ja, beim Kunden, da gibt es den One-Pager, der aber 4 Seiten hat mittlerweile, weil er halt gewachsen ist, aber heißt immer noch der One-Pager. Aber egal, Hauptsache es kommt das raus, was man sehen möchte. Und wenn ich jetzt 3 Sorten von Projekten habe, also kleine, mittlere, große, habe ich vielleicht ja auch kleine, mittlere, große Statusberichte. Aber bitte für ein kleines Projekt sollten alle gleich ausschauen. Für mittlere Projekte sollten auch alle gleich ausschauen. Und bei großen Projekten, ja, kann es schon sein, dass etwas individuell wird, weil große Projekte in der Regel auch etwas besonderer und etwas einmaliger sind, als vielleicht, wenn ich jetzt daran denke, wir produzieren Kühlschränke und wir machen gerade den nächsten Kühlschrank, der aber im Prinzip eigentlich nur eine neue Kühleinheit kriegt, ansonsten schaut er genauso aus wie der Vorgänger. Das ist ein Unterschied, wie wir führen eine komplett neue Kühltechnologie ein. Das sind 2 unterschiedliche Sorten von Projekten in derselben Mannschaft wahrscheinlich. Aber dass der eine Bericht dann anders schaut wie vom anderen, ist schon klar. Aber trotzdem, datengetriebene Entscheidungen, wenn die Datenmenge hoch wird, heißt, dass die Form überhaupt erfassbar sein muss fürs Auge. Und Zahlen haben da kurze Beine, aber Bilder sind da welcome.
Ja, und wie du sagst, ne, bei vergleichbaren Projekten auch dann ein vergleichbares Outcome haben oder gleich aussehen. Und auch da, was wir vorhin ja schon wieder gesagt haben, wir holen uns jetzt an der Stelle ein bisschen, ist, dass auch die Daten vergleichbar sein, dass eine rote Ampel bei Projekt 1 das gleiche im Endeffekt bedeutet wie beim Projekt 2 und nicht eben da beschönigte Daten daneben drin sind. Aber das ist, muss halt festgelegt werden, wann oder nach welchen Kriterien wird eben das dann eben entsprechend eingestellt.
Genau, wir sind jetzt Richtung einer Dreiviertelstunde schon unterwegs. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende für unsere Zuhörer. Auch die Dreiviertelstunde, das ist so das, was haben Sie jetzt gemacht mit uns? Sind Sie gewalkt? Sind Sie am Indoor-Bike in der Runde gebiked? Oder haben Sie sich mit den Füßen am Tisch nur angehört?
Ja, das ist eine gute Frage, ja.
Genau, aber wir haben ja so...
Müssen wir mal eine Umfrage machen, dass wir das datengetrieben dann für das nächste Mal entscheiden
können. Genau, was macht unser Auditorium eigentlich, während Sie den Podcast hört? Gute Frage. Tina, bitte mal mit abfragen. Nee, aber jetzt zurück zum Thema. Schwenken wir, glaube ich, Richtung Ende ein und fassen wir es nochmal zusammen. Also das eine ist, dass wir regelmäßig Daten erfassen, mal mindestens, oder?
Ja.
Und die regelmäßig. Zeitnah, genau. Also die Erfassung, die muss so häufig wie möglich, ich sag mal, ist stundentäglich, Arbeitspaketsberichte oder zusammensetzen, wöchentlich, wie auch immer. Aber der große Statusbericht hängt dann schon davon ab, natürlich, wie groß und lange die Projekte sind. Und auch wie oft man sich da zusammensetzt, muss man rausfinden. Genau. Das ist mal die Regelmäßigkeit. Dann, und die treibt ganz viel von der Qualität, ne? Also, wer sich fragt, wie Qualität verbessert, ist Regelmäßigkeit der Erfassung ein ganz wichtiger Punkt.
Regelmäßig und kleinteilig, ne? Auf unterster Ebene und nicht auf oberster Ebene.
Genau. Apropos oberste Ebene dann, was mache ich damit? Ja, nach oben verdichten, darstellen, visualisieren, ganz wichtig. Entscheidungen aus Daten, ja, die Datenaufbereitung macht einen riesen Unterschied. Also Daten haben ist eins, Daten aufbereiten ist das zweite, aber die Daten verstehen ist dann das dritte und daraus was ableiten ist das Wesentliche, nämlich dann das vierte. Aber da muss man erstmal hinkommen und da muss man seine Vorbereitung getroffen haben. Also nur wenn man sich jetzt was wünscht, dass es besser wird, ja, das, da müssen alle mitarbeiten. Das kann man nicht alleine schaffen. Mhm. Genau, aber der wesentliche Punkt ist ganz zum Schluss, wir wollten ein Frühwarnsystem haben. Zu später Stunde im Podcast nochmal die Wiederholung, es sollte ein Frühwarnsystem werden. Du hast es so schön gewählt. Kannst du nochmal wiederholen, wie war das, wenn ich zu spät dran bin?
Dann wird das, habe ich keine Entscheidung mehr, sondern ich stehe schon vor dem Problem und muss das Problem lösen. Ne? Habe ich keine frühzeitige Entscheidung mehr, die ich treffen kann, sondern ich bin schon in der Problemlösung drin und ist das Kind vielleicht schon halb unterwegs in den Brunnen. Noch nicht reingefallen vielleicht, aber so halb unterwegs.
Genau, und ich möchte damit abschließen, was auf einer Postkarte steht, die mir meine Mutter geschickt hat, nachdem sie mich in Berlin besucht hatte und ich keine Zeit hatte, weil ich damals fürs Kanzleramt jeden Tag auf der, ja, unterwegs war. Und am Donnerstag hatte ich dann eine Karte im Briefkasten. Okay, meine Mutter schreibt mir eine Karte, obwohl sie da ist. Und da steht da vorne drauf, es ist viel zu früh zu spät. Meine Mutter ist am Samstag nach Hause gefahren. Das heißt, in dem Projekt ist es vielleicht auch so, dass es nicht der Samstag ist, der das Problem ist, aber sie kurz vorm Ende des Projektes stehen und es halt ganz am Anfang schon zu früh, zu spät war, weil sie Sachen übersehen haben. Das ist genau der Punkt. Also ne, nehmen Sie sich die oder schaffen Sie sich den Entscheidungsfreiraum, indem Sie rechtzeitig ordentlich Daten erheben, um entscheiden zu können.
Ja, und fordern Sie die Entscheidungen dann auch ein, die jemand anderes treffen muss.
Genau, in diesem Sinne. Viel Spaß beim Entscheiden und Sammeln. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen aus unserer Plauderei. Und Jochen, danke, dass du da warst.
Und sehr gerne, danke für die Einladung.
Viel Spaß mit dem, was Sie gehört haben. Tschüss, viel Erfolg im Projekt.
Tschüss zusammen.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.